Namaste, willkommen zum Satsang mit mir von der Welteninsel. Vielleicht vorweg möchte ich gerne in eigener Sache was ankündigen. Und zwar im April gibt es einen Retreat mit mir am Bodensee, den die Swantje organisiert. Findet man auf ihrer Website, Swantje Schneeweiß. Jetzt muss ich selber nachschauen, wie die Website eigentlich geht. Und sind auch noch ein paar Plätze frei. Irgendwo habe ich selber den Link. Finde ich jetzt nicht. Ich finde den Link nicht. Okay, na wurscht. Ah, da. Jetzt habe ich mich. Swantje-schneeweiß.de Termine. Da sieht man es. Am 13. und 14. April gibt es mit mir dort einen Retreat mit Satsang und mit Shaktipat. Ja, und apropos in München, ebenfalls am 2. und 3. März bin ich wieder in München. 2. März mit Satsang und am 3. März mit Shaktipat. Ich muss das künftig trennen, weil es war zu krass beim Shaktipat im Jänner. Vielleicht ein kleines Sharing. Das war so, dass ich eigentlich nur kurz Shaktipat geben wollte und dann und zweimal 2 Stunden Satsang und dann wurden daraus aber 6 Stunden Non-Stop Shaktipat. Waren 60, 70 Leute und ich habe da durchgemacht und jeden 5 oder 10 Minuten Shaktipat gegeben. Und darum werde es künftig aufteilen bei meinen Terminen, wann Satsang ist und wann Shaktipat ist, weil es hat sich gleich gezeigt am Anfang, dass Shakti quasi die Energie übernimmt und eigentlich rede ich ja gerne, aber ich bin da nicht mehr zum Reden kommen. Nee. Aber nur mal 6 Stunden Stille und Shaktipat. Aber cool, sehr cool. Im 2. und 3. März wieder in München. Im 2. Satsang, 3. Shaktipat. Und jetzt darf ich wieder reden. Jetzt darf ich wieder Satsang geben beim Online-Satsang. Und ihr dürft mir Fragen stellen. Es sind wie immer alle Fragen erlaubt, was immer sein möchte. Egal wie profan oder wie heilig oder wie spirituell oder wie sonst was. Alles darf gefragt werden und ihr könnt die Fragen im Chat stellen auf YouTube. Da wird sie Corinna vorlesen. Vielen Dank nochmal an dich. Jetzt sehe ich das Bild da drüben. Ich muss das Fenster wieder herholen. Oder eben in Zoom auch mit mir in Dialog gehen. Und wenn keine Fragen sind, dann sind wir einfach in Stille. Ja. So, jetzt habe ich wieder das ganze Fenster. Wir
Ja, dann
können gern.
soll ich loslegen?
Ja, mach du mal loslegen.
Ja,
Muss.
wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, ich bin da immer eine Hingabe. Wenn es losgeht, geht's los. Machen wir es mal so.
Okay.
Ja.
Linus Luminus fragt: Hallo Edgar, ich versuch's ganz kurz zu machen. Ich lande immer wieder am selben Punkt mit jedem Menschen, der mir nahe kommt. Irgendein Trauma wird angerührt und ich kann mir dann nur dabei zuschauen, wie ich durchdrehe, ausagiere, streite, kämpfe. Ich werde dann wirklich zum Killer. Wie kann sich das lösen? Was muss passieren? Ich weiß damit wirklich nicht mehr weiter.
Danke für die Frage. Krasse Frage, tolle Frage. Im Prinzip ist das halt eine Frage, da würde ich dich dann schon verweisen, am besten wirklich auch, du hast das selber angesprochen, Trauma, dass da Traumata dahinter sind. Und ich würde das auch auf dieser Ebene versuchen anzugehen, also Traumatherapie zu machen, zu einem Traumatherapeuten zu gehen, der dir Techniken lernt, wie du da rankommst an die Gefühle oder eben diese Gefühle fühlen kannst. Das kommt ganz drauf an, da gibt es verschiedene Methoden körperlicher Art oder rein vom Beobachter, vom Zeugenbewusstsein, dass man versucht, sich mit sich selbst zu konfrontieren. Ja, also mein Tipp wäre, wenn du da zu mir kommen würdest, würde ich wahrscheinlich als allererster sowas empfehlen, dass während du dich oder deinen Körper sozusagen mit der Welt konfrontierst und mit anderen zusammen bist, ja, konfrontierst du dich als Bewusstsein nicht mit dem anderen, ja, dass du da den Beobachter drauf hast, was da außen geschieht, sondern du konfrontierst dich mit dir selbst, du konfrontierst dich mit dem Körper und fühlst nach, wie da die Gefühle aufsteigen, die Gedanken aufsteigen. Und versuchst sie noch, bevor sie in einen Ausdruck gehen, abzufangen sozusagen und voll und ganz zu spüren und voll und ganz die Gedanken zu erkennen und zu schauen, wo das so herkommt, was da schlummern kann und gar nicht erst in den Ausdruck zu gehen. Das ist die eine Seite, was man tun kann, während es geschieht, aber oft, ja, es hat so geklungen bei dir, oft übermannt es dann einen, die Emotionen, die Gefühle und da ist es dann oft zu spät, da kann der Beobachter gar nichts mehr machen, weil noch diese ganze Energie zu viel und zu stark ist. Und für den Fall ist es eben wichtig, da körpertherapeutische Ansätze zu verfolgen, wo diese Energie auch ausgedrückt wird. Das kann sein Osho, dynamische Meditation, das kann sein reiche Körperarbeit, das kann sein Katharsis, das kann sein holotropes Atmen, da gibt es ein Riesenangebot. Und auch in der Traumatherapie gibt es da ein Riesenangebot, wo es darum geht, es wirklich einmal aus dem Körper rauszubekommen, zu fühlen, zu durchfühlen und zu durchzittern. Also ich bin auch zum Beispiel dann, was Traumatherapie betrifft, bin ich selbst da ziemlicher Fan oder finde ich recht gut die TRE, Trauma Release Exercises. Das sind dann Übungen, wo man ins Zittern kommt, wo man das rauszittern kann. Aber das Zittern spielt da immer eine große Rolle, dass man aus dem Körper das rausbekommt, diese Energien, weil sonst bist du quasi immer nur Opfer dieser Energien und der Beobachter kann noch so viel beobachten, wenn der Energiewall kommt, hat es dann einen Selbstlauf. Und darum ist wichtig, abseits dieser Konfrontationen auch sich selbst mit den Gefühlen zu konfrontieren in einer Therapie. Das würde ich da dann wirklich empfehlen. Und da gibt es wirklich viel. Google mal oder TRE ist wirklich Theodor Richard Emil. Das ist, glaube ich, eines der besten, aus meiner Sicht, der besten Traumatherapien, die es gibt, weil es wirklich auf den Körper geht und aufs Gewebe geht und dann das wirklich rausgeht aus dem Körper. Aber da gibt es, wie gesagt, vieles, da würde ich daran arbeiten. Aber mit dem Bewusstsein allein, das bedarf schon sehr viel Übung, dass das Bewusstsein in der Lage ist, dass währenddessen, während dieser Konfrontation, so wie ich am Anfang gesagt habe, das Aufsteigende schon abzufangen, das ist wahrscheinlich bei dir noch nicht möglich. Da muss die Energie noch weniger werden, damit das Bewusstsein in der Lage ist, das dann abzufangen. Und später geht es wirklich auch in der Situation selbst. Wenn einmal viel geklärt ist im Körper, dann kann man wirklich mit dem Bewusstsein einfach im Zeugenbewusstsein bleiben, aber dann bezeugt man nicht das, was da außen geschieht, sondern bezeugt das, was innen geschieht. Ja, man konfrontiert sich nicht mit der Welt, sondern mit dem eigenen Körper, während der sich mit der Welt konfrontiert. Ja, danke für die Frage.
Die Petra schreibt: Hallo zusammen, inwieweit lebst du dein inneres Kind, beziehungsweise die Energie, die von unten hochkommt?
Lustig, ich habe erst heute mit meiner Partnerin drüber gesprochen, über ihr inneres Kind und so. Ja, das liebe ich sehr. Das hat bei mir einen ganz großen, wichtigen Punkt gehabt in meiner Zeit, eigentlich vor allem erst nach dem sogenannten Erwachen ist das erst dann gekommen, dass dieses innere Kind sich sozusagen gemeldet hat. Es meldet sich ja eigentlich schon ganz am Anfang in der Stille selbst. Ja, das ist der Teil in uns, der sowieso immer still im Hintergrund geblieben ist, nachdem er sozusagen als Kind gestillt wurde und dann nicht mehr weiter wachsen durfte. Ja, irgendwann hört da die Entwicklung dieses inneren Kindes ein bisschen auf oder stagniert im Alter von 3, 4 Jahren. Das Ich kommt rein, die Welt kommt rein, die Welt sagt einem, wie alles sein soll. Und das Kind wird gebremst. Also vor allem früher war es so, heutzutage erfahren Kinder schon viel mehr Freiheiten und können viel länger sie selbst sein, wie es sich aus sich selbst heraus entfaltet und haben den Prozess des Stoppens vielleicht erst später. Aber bei mir war das noch so und da stoppt dann sozusagen dieses innere Kind in seiner freien Entwicklung und der Rest ist dann, dass dieses sogenannte Erwachsenwerden ist dann eigentlich meist nur eine Art Fake, wo ein Schein gewahrt wird, wo eigentlich die Kinder dann erwachsen spielen. Also meistens der Großteil der Menschen funktioniert so, dass das eigentlich Kinder sind auf einer unbewussten Ebene, die erwachsen spielen. Die so tun, als wären sie erwachsen. Natürlich, die Körper sind erwachsen, aber das ist alles wie so ein Rollenspiel, was nur gespielt wird und nicht so ganz echt und nicht ganz authentisch ist. Und gerade mit dem Erwachen erfährt dieses innere Kind dann einen Riesenschub. wo es dann erwachsen werden kann, also wo es dann durch Prozesse hindurchgeht, wo es vorher gar nicht hindurchgegangen ist. Und dazu ist es extrem notwendig, dieses innere Kind zuzulassen, voll und ganz zu sein, egal wie dumm es scheint, egal wie verrückt es scheint, das alles sich selbst zu erlauben, darüber zu lachen, es mit Humor zu nehmen und wirklich ganz und gar Kind wieder zu werden und das zuzulassen. Das war aber auch bei mir ein extrem wichtiger Prozess und das bleibt auch. Das Kind wird zwar reifer und reift nach, aber das bleibt. Also dieser Part von mir ist extrem wichtig. Der Part, der nicht alles ernst nimmt, der spielerisch ist, der sich über sich selbst lustig machen kann. Also das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, sich nicht über die anderen lustig zu machen, sondern über sich selbst lachen zu können, alles nicht so ernst zu nehmen. Ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Aber auch, wie du das ähnlich gesagt hast, auch der Punkt ist da. Auch das gehört teilweise schon zum inneren Kind, wo du das so sagst, dass die Energie da so aufsteigt. Das hat auch schon damit zu tun, nämlich vor allem auf der emotionalen Ebene, was ja Emotion ist, Energy Motion, Energie in Bewegung. Und da gehören auch diese anderen Emotionen dazu, die oft scheinbar nicht gewollt werden, wie was weiß ich, Wut, Traurigkeit, all diese Emotionen müssen auch erlaubt sein, die müssen gespürt werden, die müssen ausgedrückt werden, dürfen da sein. Und das sehe ich ebenfalls als extrem wichtig. Ist aber für mich eigentlich dann schon ein Teil gewesen, in meiner eigenen Entwicklung, ich habe das dann Paramadvaita genannt, also quasi jenseits erwachen oder es gibt ja den Yoga, gibt es den Ausdruck Sahaja Samadhi, das ist eigentlich, wo beides gleichzeitig ist, also das menschliche Bewusstsein und das göttliche Bewusstsein. Und in dem Zustand ist so, dass dieser menschliche Aspekt extrem wieder einen Wert bekommt, wo man vorhin Beobachter war und alle Gefühle eigentlich transformiert hat, gefühlt hat, durchfühlt hat und dann waren sie fast wie weg, weil sie alle durchfühlt wurden. Das war so, ist so die Phase, wo der Mensch auch spirituelle Erfahrungen macht. Und dann Paramadvaita ist eher die Phase, wo der Spirit an sich, also das Bewusstsein an sich, das eine Bewusstsein, also das göttliche Bewusstsein, hier diese menschliche Erfahrung macht. Also voll und ganz Mensch zu sein und jede menschliche Regung, und da gehört dann nicht nur Glückseligkeit dazu, sondern auch Leid, Drama, all das zu durchleben, zu erfahren. Und das ist eigentlich Teil dieser inneren Kindarbeit, die dann auf einer bewussten Ebene geschieht. Wo also immer gleichzeitig ein Bezeugen mit dabei ist, aber weniger ein Bezeugen im Sinne von Beobachten, sondern ein Zulassen, ein Erlauben, ein sich Erlauben, so zu sein. Ja, wie auch immer sich dieses So-Sein zeigt und gelebt werden will. Jo. Coole Frage, Dankeschön.
Linus Luminus, der die erste Frage gestellt hat, schreibt noch: Danke, in Traumatherapie bin ich bereits seit vielen Jahren. Dynamische Meditation habe ich auch sehr lange gemacht, TRE auch und vieles mehr. Leider bleibt es in der Tiefe aber wohl ungelöst.
Ah, okay. Wow, super. Ja gut, aber da kannst du dann da ansetzen, was ich am Anfang gesagt habe, in diese Selbstbeobachtung zu gehen, es abzufangen, die Gefühle durchfühlen und die Gedanken, die aufsteigen, wirklich an der Wurzel erfassen und nicht in den Ausdruck gehen. Das ist eine Übungssache. Also bei dir zu bleiben, bewusst zu bleiben, nicht in das Drama zu gehen. Aber auch nicht unterdrücken, ja, dich nicht abschneiden von diesen Gefühlen, ja, in der Mitte, sondern das wirklich annehmen, fühlen, egal wie das Außen dann drauf reagiert. Du darfst da ruhig in dich gehen, du darfst da ruhig beginnen, plötzlich zu meditieren, in die Stille zu gehen, nicht mehr zu antworten. Egal, was die anderen dann denken, ist völlig egal. Das muss dir dann egal sein. Ja, ansonsten würde es sowieso in einen Krieg oder in so ein Drama gehen, nicht? Wie du das vorher gesagt hast. Das wäre eigentlich ja eh noch schlimmer. Also sollen die denken über dich, was immer sie wollen. Und du bleibst in der Beobachtung, im Bezeugen dessen, was in diesem Organismus sich abspielt. Das ist Wichtige. Und damit atmen, wenn ganz starke Gefühle sind, ist immer der Atem extrem wichtig. Das Atmen vor allem auch durch den Mund, nicht nur durch die Nase, weil durch den Mund ist eher der non-duale Kanal. Nase ist links, rechts. Das ist, wenn man sich mit Kundalini und so auskennt, Ida Pingala, männlich, weiblich. Und der Zentralkanal ist der non-duale Kanal. Und da ist der Mund, die Zunge, die Geschlechtsorgane, der in der Mitte verläuft, die Wirbelsäule. darum Mundatmung und das wirklich atmen, atmen, atmen. Egal, da geht es nicht darum, richtig zu atmen, irgendeine richtige Atemtechnik zu machen, sondern darum, den Atem zuzulassen, wie er angesichts dieser Emotionen, die gerade da sind, atmen möchte, wie der Körper atmen möchte. Schnell, langsam, laut, leise, tief, flach, ist völlig egal. Zulassen, versuchen, nachfühlen, wie will der Körper jetzt zu dieser Situation atmen. Und das kannst jederzeit, das kannst abfangen, sogar mitten im Drama. Du bist mitten im Drama, es läuft schon ab. Innehalten, innehalten, ein paar Sekunden innehalten und dann ins Atmen gehen. Ganz intensiv atmen, so wie es atmen möchte. Und da hast du dann die Chance, dass sich das wirklich befreit und dass sich das füllt sozusagen, diese Leere, die irgendwo ist oder wo ein Trauma quasi sitzt, dass sich da diese Energie löst und ja, nachher dann, meist nachher weiß man dann auch, was überhaupt zu dem Trauma geführt hat, aber das ist schon Zugabe für den Verstand, das ist gar nicht so wichtig. Es ist wichtig, zuerst es zu fühlen, es wirklich zu fühlen, den Schmerz zu fühlen. Meist ist irgendein Urschmerz dahinter oder Traurigkeit oder der Verlust von Urvertrauen. Solche Dinge sitzen da meistens, wenn so Traumata angeschaut werden und über das Atmen und das Fühlen kannst du da wieder rund werden und das integrieren. Ja, und wieder zu dir zurücknehmen, diesen Schmerz nochmal fühlen und alles, was dabei frei wird, fühlen. Das ist aus meiner Sicht der einzige Weg, der dann am Schluss sozusagen sinnvoll ist und funktioniert. Ohne Fühlen geht es auf gar keinen Fall. Also da will etwas gefühlt werden. Und genau das, was ist dieselbe Energie, die dich dann antreibt, in das Drama zu gehen, genau diese Energie will gespürt werden, genau diese Energie will wahrgenommen werden. Die kann natürlich auch in Ausdruck gehen, aber das ist dann so ein ewiges, sich wiederholendes Muster, ne, das du eh erfährst. Aber es kann auch gefühlt, einfach gefühlt werden, diese Energie, von dir als Bewusstsein. Ja, du bist das Licht, du bist dieses Licht, in dem sich dann diese Energie ergießt und dir zeigt, um was da vielleicht gegangen ist. Und das kann mächtig sein, das kann auch Angst machen. Es kann so mächtig sein, dass du vielleicht sogar das Gefühl hast, dabei zu sterben. Zulassen, zulassen. Das, was danach kommt, ist tausendmal besser als alles zuvor. Das ist Heilung. Egal wie groß der Schmerz ist. Und das sind nie die anderen schuld. Ne? Das geht immer nur um diese Energie. Auch du bist nicht schuld. Da gibt es keinen Schuldigen. Da geht es nur ums Fühlen dieser Energie, dieser Macht, dieser Kraft. Und das ist deine Kraft und deine Macht. Oder du bist demnächst in München und kommst zu Shaktipat. Dann lege ich da meine Hand aufs Herz und du darfst atmen.
Christopher schreibt: Lieber Edgar, schön dich zu sehen. Aktuell habe ich das Gefühl, dass man aktueller Beruf kaum noch zu mir passt. Hast du einen Rat für mich? Alles Liebe, Christopher.
Hallo Christopher. Bist du der Christopher, den wir morgen eine Einzelsitzung haben, oder? Glaube ich, habe
Also
ich kurz vorher
Christopher
gesehen.
Griegert steht hier.
Ja, genau. Ich glaube schon. Aber ich weiß jetzt nicht einmal mehr, was dein Beruf ist. Also einen konkreten Rat kann ich dir schwer geben. Aber wenn er nicht mehr zu dir passt, ja, dann ist es so. Das darf gehen. Gerade in der heutigen Zeit ist es aus meiner Sicht völlig normal, innerhalb so einer Lebensspanne und auch einer Berufsspanne, die ja doch 40, 50 Jahre dauert, oder dass man da dann mehrere Berufe machen kann, immer das Gleiche machen, wird sowieso langweilig für auf Dauer. Und wenn es nicht mehr befriedigt und nicht, oder nicht mehr funktioniert, ja, dann such dir was anderes. Schau, was dich erfreut. Ich weiß nicht, welche Möglichkeiten du hast, finanzieller Natur, ob du, wie lange du pausieren kannst, mit oder ohne staatliche Hilfe und vielleicht Umschulungen machen kannst, was dich interessiert, was du machen möchtest. Dem würde ich folgen. Ich würde wirklich dem folgen, wo es dich hinzieht, wo Freude da ist, was dich, wo Interesse da ist. Und da wieder eine neue Verwirklichung finden. Wenn es denn sein soll. Es kann auch sein, dass man gar nichts mehr macht. Das wird auch die Zukunft der Menschheit sein. Aber in der Masse funktioniert es noch nicht aus politischen und solchen Gründen. Aber ich schätze schon, die Zukunft der Menschheit wird in einem gewissen bedingungslosen Grundeinkommen sein und dass Selbstverwirklichung einen sehr hohen Stellenwert bekommt, weil die ganze Produktionsmaschinerie, wo Produkte produziert werden, wo Lebensmittel produziert werden, das ist dabei, in den nächsten 10, 20 Jahren vollkommen automatisiert zu werden durch Robotik, durch KI, durch Automatismen, da werden Menschen einfach nicht mehr arbeiten müssen. Ja, das wird nur ein großes Problem, ein soziales. Die Politik wird lang brauchen zu kapieren, dass das eigentlich eine Befreiung ist und ein paradiesischer Zustand. Die werden dann auch die Hölle darauf beschwören, weil sie in ihrem Leistungsdenken sind, aber das wird sich sowieso ändern. Also guck da für dich, du, alle Spirituellen sind da jetzt schon Pioniere, weil wir eigentlich schon immer da 10, 20, 30 Jahre der gesellschaftlichen Entwicklung voraus sind. Und das ist das, was dann jetzt bei dir passiert auch. Also schauen, was freut dich und dem folgen. Und das wird dann, wenn es echt ist und authentisch ist, wird es auch unterstützt von Existenz, vom Universum. Wenn es nicht unterstützt wird, dann ist es nicht ganz echt. Ganz easy. Daran kann man das dann messen und abchecken. Jo.
Silva fragt, man liest manchmal von einem kosmischen Witz in Anführungsstrichen. Weißt du, was damit gemeint ist?
Ja. Ja. Ja, nächste Frage. Ja, du wirst wahrscheinlich auch wissen, was damit gemeint ist. Ja, das ist ja der Witz, dass man das wissen möchte. Also der Wissende selbst, der wissen wollende selbst ist eigentlich schon der Witz. Ja, also du selbst bist der Witz. Und ich war auch mein Witz. Ja, also jeder ist sich selbst dabei der Witz. Ja, der Witz ist zu glauben, getrennt zu sein. Der Witz ist zu glauben, Macht zu haben, der Witz ist zu glauben, einen eigenen Willen zu haben, der Witz ist zu glauben, dass all das echt ist, der Witz ist zu glauben, dass es jemanden anderen als dich gibt. Es gibt nur dich als das eine, egal ob man das jetzt Gott, Universum oder sonst was nennt. Also in diesem Witz sind so viele Witze ineinander verschachtelt, verpackt, dass das Erwachen aus diesem Witz, was eigentlich nichts anderes ist als das Durchschauen dieses Witzes, die Pointe sehen, dass das Sehen dieser Pointe eben so krass ist, dass du dann, und so ist mir auch gegangen, einmal eine halbe Stunde dich nicht mehr vor Gelächter und Lachen halten kannst, weil es so absurd ist. Ja? Es ist absolut absurd und es sind tausend Widersprüche, die sich da sozusagen vereinen und gar nicht mehr und erkannt wird, dass das gar nicht Widersprüche sind, weil es ja wirklich, ja, ist so ein wie so ein Quantenfeld, was alles Mögliche sein kann. Und es kann im nächsten Moment wieder ganz was anderes sein. Und die Wahrheit des einen Moments muss im nächsten Moment überhaupt nicht mehr stimmen. Und so funktioniert dieses Universum. So funktioniert diese Show quasi, diese kosmische Show. Und das ist der Cosmic Joke. Ja. Zu glauben, getrennt zu sein, zu glauben, von Gott oder den anderen getrennt zu sein, zu glauben, dass es überhaupt zu glauben, dass es dich gibt als Entität, als Ego, als Ich, das vom Rest getrennt wäre, zu glauben, dieser Mensch zu sein, ja, all das zu durchschauen. Und vor allem lacht man am meisten, also wenn ich mir jetzt richtig zurückerinnere, ist schon lang her, am meisten lacht man über den Verstand. Wie er versucht, die Macht zu behalten. Wie er versucht, einem einzureden, dass es eben so wäre, wie man bis dahin glaubt, dass es ist. Also der Verstand ist der, der am schwersten loslassen kann und der versucht einen, da versucht sich selbst zu retten, wenn man so will, weil der Verstand, dem bleibt dann am Ende nichts anderes übrig, als mehr oder weniger temporär zu verschwinden, weil er es ja nicht verstehen kann. Also der stirbt dabei. Temporär. Das ist für den Verstand schlimm, obwohl er jede Nacht stirbt. Jede Nacht geht der Verstand schlafen und stirbt. Und trotzdem ist für ihn der Tod sowas Schreckliches. Und er will einen davor bewahren. Und diese Verstandesstimme Das ist die Stimme, über die man dann am lautesten lacht. Und genau dieses Lachen vertreibt dann auch. Es hilft auch, diesen Verstand dann zu stillen und zu vertreiben sozusagen. Der verschwindet dann, zumindest temporär, und dann wird er nur mehr benutzt. Vorher ist man mehr oder weniger Opfer, also im Prinzip das Ich, das kleine Ich, gehorcht dem Verstand, und der Verstand ist der Meister sozusagen des Lebens. Und das dreht sich dann völlig um. Du kannst dann den Verstand einfach benutzen, und das ist dann nur mehr ein Werkzeug, das du benutzt. Mehr ist es nicht. Einfach um zu wissen, wie man Kaffee kocht. Oder meinetwegen, um zu wissen, wie man irgendwas ausrechnet. Ja, aber das ist dann nur mein Werkzeug. Und vorher ist aber der Verstand der, der die Macht hat. Der, man ist so stark, oder ich war so, ich, also ich spreche ja von mir, aber ich weiß von anderen auch, ich war extrem stark mit meinem Verstand identifiziert. Also mehr als mit meinem Körper. Ich war vorher schon so weit, wie eh viele sind, dass ich nicht sage, ich bin der Körper, sondern ich habe einen Körper sozusagen. Und mich selbst mehr oder weniger, naja, man glaubt, man wäre da schon Bewusstsein oder wäre so ein Geistwesen oder eine Seele oder sonst was, aber in Wirklichkeit ist man davor, ist man der Verstand. Man ist mit dem Verstand und dem Denker identifiziert. Und gerade das ist der Joke, das ist einer der großen Jokes, alles, was einem der Verstand da erzählt. Und dann zu erkennen, ich bin gar nicht dieser Verstand. Mich gibt es auch noch jenseits des Denkens. Ja, auch wenn der Verstand nicht nur still ist, sondern weg ist, komplett weg und ausgelöscht ist und kein Denker mehr da ist. Also nicht nur kein Denken, sondern kein Denker mehr da ist, und du bemerkst, es gibt dich noch immer. Ja, das ist dann zum Lachen, ja. Weil alles, was du geglaubt hast zu sein, sich in Luft auflöst. Ja. Und alle Konzepte ebenfalls. Alle Konzepte, die man vorher geglaubt hat, lösen sich in Luft auf. Ja, es ist alles dann nur mehr Lachen. Es ist eine Geschichte, die man sich selber erzählt hat und geglaubt hat. Und die Pointe ist, sie ist nicht wahr. Die Pointe ist, es ist überhaupt keine Geschichte wahr. Ja, so.
Petra, die vorhin die Frage zum inneren Kind gestellt hat, schreibt: In der Param-Advaita-Phase bin ich gerade, also wieder ganz Mensch und lebe auch Emotionen wie Wut aus. Und jetzt fühle ich mich inzwischen unter den Spirituellen, bei denen es nur ums Fühlen und Innenschau geht, total verkehrt. Weiß gerade gar nicht mehr, mit welchen Menschen ich noch normal umgehen kann. Im Moment scheinen mir die, die noch gar keine Berührung mit der spirituellen Szene hatten, als natürlicher. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Jetzt, ziemlich genau so, wie du das jetzt beschrieben hast. Absolut. Ist so. Und das darf auch so sein. Also für mich, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Werner Ablasser ein Begriff ist, das war ein enger Freund von mir und auch ein spiritueller Lehrer, der viele Bücher geschrieben hat. Und wir haben auch darüber direkt gesprochen, dass uns auch so gegangen ist damals. Also da war, zu der Zeit, wo ich mit Werner quasi zusammen war, wir hatten keine Beziehung in dem Sinn. Jeder hatte seine eigene heterosexuelle Beziehung, aber wir waren sehr, sehr eng befreundet. Und in der Zeit war es schon so, dass wir beide eigentlich in dem Zustand waren, dass wir uns am liebsten mit sozusagen nicht spirituellen Menschen umgeben haben und uns da wohlgefühlt haben, weil wir genau in diesem Zustand waren. Das hat sich bei mir mittlerweile wieder verändert. Bin gerade jetzt wieder seit einem Jahr, ich war auch 2 Jahre dann völlig von Spiritualität zurückgezogen, habe mich komplett zurückgezogen. Und seit einem Jahr öffne ich mich dem wieder und kann auch wieder nicht nur gut mit spirituellen Menschen, sondern hab da jetzt wieder viel mehr Mitgefühl, könnte man fast sagen, auch für diese Irrungen, die ich eine Zeit lang halt eher bewertet und abgelehnt habe, was ja auch Teil der eigenen Entwicklung sozusagen ist, hin zum Vollmenschlichen, dass aber man dann auch diese spirituelle Suche, die die Menschen haben, ebenfalls wieder als menschlichen Aspekt begreift, der dazugehört, und sich dem öffnet und auch wieder erkennt, ja, die Menschen sind ja auf einem Weg und sie sind ja schon in gewisser Weise sind sie ja weiter als der normale Mensch, der sie vorher waren, weil sonst wären sie ja nicht in dieser Entwicklung drin, von Therapie, von spirituellen Wegen etc. Also das verändert sich auch wieder, aber so wie du das jetzt beschrieben hast, das war bei mir ganz lange. Und auch der Werner hat es einmal ganz toll beschrieben in einem seiner Bücher, ich glaube in dem letzten, was erschienen ist bis jetzt. Das war das, glaube ich, das Außergewöhnlich Gewöhnlich. Glaube ich, hat das geheißen. Und da hat er das super beschrieben. Der hat beschrieben, wie er ein spiritueller Sucher war. Da hatte er auch schon das Problem, dass er nicht so richtig gewusst hat, wo er dazugehört, weil den normalen Spirituellen waren ihm zu spirituell, zu abgehoben, und zu wenig erdig, und die normalen Menschen waren ihm zu wenig spirituell und zu wenig weise und zu wenig entwickelt sozusagen, ne? Und diese Bewertung hatte er im Außen, dass er da zu beiden Gruppen nicht so richtig sich gepasst hat als Sucher. Und es war bei mir auch ein bisschen so früher. Und dann später, als er dann selber nach seinem quasi Erwachen, wo er dann Lehrer war, war es genau umgekehrt. Er hat sich mit allen Menschen eigentlich wohlgefühlt. Also er hat spirituelle Menschen punktuell. Also wenn ich jetzt sage, er hat spirituelle Menschen nicht abgelehnt, das hat er zwar selber so gesagt, dann glaube ich ihm das nicht so ganz, weil er hat auf Facebook schon krasse Kämpfe geliefert mit spirituellen Konzepten. Aber mit mir, er war halt gern unter normale Menschen und hat eigentlich beide angenommen. Aber er hatte dann das Problem, und das ist jetzt das, wo du auch vielleicht steckst, dass spirituelle Menschen ihn als zu erdig, also zu materiell etc. wahrgenommen haben, zu normal menschlich, und normale Menschen als zu spirituell. Das heißt, da hat man zwar selber gar nicht mehr so Probleme mit den unterschiedlichen Sichtweisen, aber die anderen haben dann Probleme mit einem, weil der Spiegel, den man dann ausstrahlt, ist genau immer das, wenn man die Mitte, wenn man sozusagen den Weg der Mitte wählt, und es ist der Weg der Mitte, dann erscheint man den Linken als zu rechts und den Rechten als zu links. So ungefähr kann man fast auf die Politik auch übertragen. Ne? Das kann man auf alles übertragen. Den Extremen, ja, und wenn man es das extrem spirituell und das extrem menschlich, aber dafür unbewusst hernehmen, dann diesen Extremen erscheint jemand, der in der Mitte ist, als befremdlich, egal ob von der einen oder von der anderen Seite. Also das ist ein völlig natürlicher Prozess. Da geht man halt hindurch. Ja, und dann wird langsam die Sicht wieder größer und langsam breitet sich das wieder aus. Aber wenn man in der Phase ist, wo man am liebsten mit ganz normalen Menschen zu tun hat, dann sollte man das auch tun. Also ich würde da auch empfehlen, dem ganz zu folgen. Das ist gesund. Gesund für die eigene Psyche, für die eigene Entwicklung. Das ist total gut. Sich dann von spirituellen Konzepten, wo man ja weiß, die stimmen nicht, auch wieder fernzuhalten und sagen, nee, das interessiert mich jetzt überhaupt nicht mehr. Ich habe es als unwahr erkannt sozusagen. Und das habe auch erkannt, wie wichtig der menschliche Aspekt ist, der dann oft von jenen, die gerade auf der spirituellen Suche sind, die gerade all diese Störgefühle gerade loswerden wollen oder durchfühlen wollen, damit sie dann vielleicht weg sind, da ist man halt schon weiter, und da nimmt man das wieder voll an, alles, und da darf alles wieder da sein, so wie du das sagst. Wut, Traurigkeit, egal was. Und es geht auch viel schneller, nicht? Wo man vorher 3 Wochen wütend war, ist man jetzt vielleicht 3 Minuten wütend, nicht? Und das war's dann, nicht? Und dann kann man schon wieder drüber lachen oder weiß gar nicht mehr, warum man wütend war. Und so ungefähr ist das dann. Also es geht ja dann alles viel, viel, viel schneller und ist auch viel intensiver. Das wirst du dann auch kennen, dass jedes Gefühl tausendmal intensiver ist, und weil mir nichts mehr zurückgehalten wird. Gibt nichts zu verlieren. Und es gibt nichts zu verlieren. Das ist auch da so. Also voll rein. Danke für die Frage, war eine ziemlich lange Antwort. Ohne was zu sagen. Ja.
Narasimha schreibt: Hi Edgar, die Unfähigkeit, Grenzen wahrzunehmen, scheint hier viel Leid zu erzeugen. Hast du einen Impuls, wie ich lernen kann, meine Grenzen besser wahrzunehmen und auszudrücken?
Ich weiß jetzt nicht ganz, ob du über die Grenzen sprichst, deine Grenzen wirklich. Im zweiten Teil eigentlich schon der Frage, aber im ersten Teil habe ich das Gefühl gehabt, du sprichst von Grenzen von anderen. Weil die eigenen Grenzen müsste man eigentlich schon relativ einfach wahrnehmen können, denke ich. Weil das ist ja auch eine Gefühlssache, nicht? Wo ich dann spüre, wie weit geht's bei mir, was sagt mein Gewissen, was sagt meine Moral, was sagt meine. Wo gibt es ja verschiedene Schichten an Grenzen. Nicht? Die einen sind absoluter und die anderen sind nur sehr relativ. Viel ist Konditionierung, DNA, Erziehung. Also, und die in sich wahrzunehmen, ist, kann man gar nicht vorstellen, wie man die nicht wahrnehmen kann, weil wenn ich es nicht wahrnehme, dann ist ja eigentlich gar keine Grenze, dann ist ja dann nichts. Außer wenn ich es erst zu spät nach wahrnehme und quasi nicht gesehen habe. Das wäre eine Möglichkeit, dass ich es nicht wahrgenommen habe und dann drüber bin und dann plötzlich der Schmerz da ist. Vielleicht meinst du das ja so, wenn es um eigene Grenzen geht. Ja, dann ist genau das der Prozess, diese Grenzen kennenzulernen, ja, durch den Schmerz. Manches lernt man nur durch Schmerz. Das ist auch in der Psychologie sehr bekannt, dass man eigentlich durch Schmerz sogar mehr lernt, durch Schmerz und Leid, als durch Freude. Ja. Also die Konditionierung geschieht sehr stark über Schmerz und da lernst du dann deine Grenzen quasi kennen. Und dann der Vorteil ist in dem Fall, also wenn es so ist oder wenn es jetzt bei dir nicht so ist, dann für alle anderen, die das jetzt hören, der Vorteil, eine Grenze, eine eigene Grenze oder einen eigenen Fehler durch Schmerz kennenzulernen, ist der, dass der Lerneffekt viel tiefer geht. Weil normalerweise lernt dann oft nur der Verstand, ne? Das und das mache ich nicht, oder oft ist der Verstand, der hängt sich dann an Vorstellungen, an Imaginationen, oder halt an Schlussfolgerungen. Das ist schon okay, so kann man auch lernen. Aber das viel tiefere Lernen geht über den Körper. Und wenn ich jetzt da einen Schmerz habe und diesen Schmerz dann voll und ganz annehme, im Sinne, dass ich Verantwortung übernehme dafür und sage, ja, okay, das war ein Fehler, oder ja, okay, da bin ich über eine Grenze und jetzt fühle ich den Schmerz und spüre ihn so richtig, ja, dann habe ich den Vorteil, dass der Körper lernt, dass das Unterbewusstsein lernt, dass es tief geht in die Zellen, ja, und dann brauche ich in Zukunft, wenn ich mit der selben Situation konfrontiert bin, nicht mehr den Verstand und muss danach blättern im inneren Buch, wo, was war denn da auf Seite 5794? Ach ja, ich darf das nicht machen oder so. Es merkt sich, ja, das ist ja anstrengend. Und fast unmöglich, sich das alles dann jeweils zu merken. Aber wenn es im Körper gespeichert ist, geschieht es aus dem Unterbewusstsein schon, aus dem wahren Seelenurgrund, könnte man sagen, wo es wirklich gelernt wird, wirklich in den Zellen ja auch gelernt wird, dass sowas dann gar nicht mehr geschieht. Das heißt, der Schmerz hilft uns, hier ganz intensiv zu lernen. Und zwar einen Automatismus, einen magischen Automatismus dazu installieren, dass man dann automatisch diese Grenze respektiert und nicht daran denken muss. Ne? Das wäre der Umgang, wenn es eigene Grenzen sind. Und wenn es fremde Grenzen sind, die du nicht erkennst, dann ist das Feedback wichtig. Dann ist der Schmerz eben dieses Feedback von anderen, die dann sagen, hoffentlich sagen, du hast deine Grenze überschritten. Und auch diesen Schmerz dann zu spüren, der in dir ist, das Schämen, das alles, was da dazugehört, egal wie sich das dann bei dir zeigt, diese Konfrontation, wo du merkst, du hast Grenzen überschritten von anderen, da dann deren Schmerz zu spüren oder auch deinen, wie sich das anfühlt für dich. Und das ist dann genau dasselbe Prinzip. Durch dieses Spüren lernt dann der Körper, dies besser darauf zu achten. Also immer alles voll und ganz annehmen, ohne zu werten, sondern einfach annehmen und spüren. Ja, aber nicht sagen, ah, ich habe was falsch gemacht oder der andere hätte irgendwas falsch gemacht. Also dieses Beschuldigen hat da keinen Sinn, sondern das Spüren ist da auch das Wesentliche. Und damit kann man dann Grenzen mehr und mehr und mehr kennenlernen. Die eigenen und auch die der anderen oder zu sehen, wo bin ich irgendwo tölpelhaft und bin wie ein Elefant in der Porzellankiste oder was weiß ich, der da über Grenzen geht und diese Grenzen nicht sieht. Das ist dann schon der Lerneffekt, wo auch wichtig ist, dass du das ernst nimmst, das Feedback der anderen und nicht glaubst, dass bei den anderen was falsch wäre. Die Grenze des anderen ist immer zu respektieren, egal wie sinnvoll dir die erscheinen mag. Die Grenze des anderen ist, das ist das Tabu sozusagen. Wenn man da drüber geht, ist es ein Lernprozess, dass man das dann nicht mehr tut. Ne? Und der führt auch über Schmerz natürlich. Und dieses Feedback ganz ernst nehmen und dieses Feedback vollkommen zu respektieren. Also je nachdem, wo da jetzt dein Schwerpunkt ist, und das gilt ja für alle, die zuhören, eigene Grenzen oder fremde Grenzen, der Schmerz und das Feedback ist das Wichtigste, was du dann haben kannst, um die Grenzen kennenzulernen. Darum geht es ja, Grenzen kennenlernen, im gemeinsamen Zusammensein. Weil wir sind ja eigentlich das Grenzenlose. Ja, das ist ja auch das, was ein Kind lernt. Die Grenzen kennenlernen, wie weit kann ich gehen, ne? Und ein Kind braucht auch Grenzen, innerhalb derer es sich wohlfühlt, wo es sich dann frei bewegen kann, ne? Weil eigentlich kommt jeder von uns als das völlig Unbegrenzte auf die Welt. Ein kleines Kind, ein Baby etc., die erkennen einmal die Grenze vom eigenen Körper. Das ist alles eins, ja? Und das ist ja ein gewisser Lernprozess, der ja nicht schlecht ist. Es ist unsere Realität hier, das zu erfahren. Was ist meins? Ja, und wie weit kann ich mich da ausbreiten? Ja.
Die Petra schreibt erstmal, vielen Dank, tut gut, verstanden zu werden.
Gerne.
Und Michaela fragt, hallo Edgar, werde jetzt 60 und habe sehr lange probiert, andere Menschen mit in meine erwachte Kindlichkeit zu nehmen, anzustecken. Das hat nie gut geklappt. Das enttäuschte Kind, was läuft da verquer?
Naja, also du brauchst niemanden da anstecken. Ne? Also verquer würde laufen deine Annahme, du solltest oder könntest andere damit anstecken. Wenn es funktioniert, gut und schön, dann kann man das machen. Ja, da ist nichts dagegen zu sagen. Und dann andere, das kann man ja auf viele Arten und Weisen ausleben. Vielleicht hast du eine falsche Art des Auslebens vielleicht gewählt, das weiß ich nicht, aber man kann es immer, einer wie der Komödiant zum Beispiel, auch solche Sachen gibt's. Aber wenn es nicht gut ankommt und wenn man niemanden mitnehmen kann, ja, dann ist auch kein Problem. Es geht nicht darum, andere mitzunehmen. Dann ist es nur für dich und dann lebst du das für dich. Das ist total okay. Da ist kein Problem damit. Also es braucht da kein Mitkommen, Mitnehmen. Bei mir ist, wenn ich es jetzt von mir vergleiche und sagen wir, das ist hochkomma erwachte innere Kind, natürlich kenne ich das, dass das nicht angenommen werden kann von welchen. Aber das spüre ich dann und da macht es dann auch keinen Spaß, mit denen das so zu machen. Ne? Das heißt aber nicht, dass ich es jetzt unterdrücke. Ne? Ich würde dann so jemanden nicht zum Beispiel nicht als Lebenspartner wählen, logischerweise, mit dem ich dann den Großteil meiner Zeit verbringe. Aber wenn es ab und zu Menschen dann nicht, dann weiß ich, okay, die verstehen so diesen Humor nicht. Ich kann mich sehr gut darauf einlassen, aufs Gegenüber, empathisch. Wie sind die? Und die sind alle für mich total okay, wie sie sind. Das geht so weit. Und das war auch ein Teil meines Rückzugs, wo ich 2 Jahre nichts gemacht habe. Das geht so weit, dass für mich jeder Mensch absolut sowas von perfekt ist. Da gibt es ja keinen Grund, dass jemand sich ändern muss, dass jemand erwachen muss, dass jemand irgendwas an sich verändern müsste. Und das war ein Teil meines Rückzugs, so nach dem Motto, ja, ich habe gar keine Notwendigkeit gesehen, dass da bei Menschen irgendwas passieren muss. Ne? Das ist erst jetzt wieder, dass ich sehe, okay, wenn ich mich zur Verfügung stelle, kann da was passieren und geschieht was und das freut mich dann auch. Aber es müsste überhaupt nichts geschehen. Das ist nach wie vor in mir. Oh, aber dennoch würde ich mich nicht zurückhalten in dem, wie ich bin. Und vor allem das innere Kind, das lebe ich extrem gerne. Vorwiegend am liebsten in Beziehung. So kann man es dann am besten leben, wenn es der andere versteht. Wenn es der andere nicht versteht, das wäre schwierig, auch für mich. Und da bin ich dann der Kasperl. Und auch mit guten Freunden, wenn es passt. Aber bei vielen passt es auch nicht. Darf dann so sein, ja. Oder dann, das ist auch das Schöne, wo ich schon merke und auch gemerkt habe, wie wichtig dann schon noch für mich oder für viele die Lehren dieser Ausdruck ist, wo man das reinbringt, wo man auch das innere Kind dann vielleicht mit reinbringen kann, eben in zum Beispiel eine Lehrtätigkeit zu gehen. Weil da kann man das dann ausleben. Oder man geht auf die Bühne und macht ein Kabarett oder man malt lustige Bilder oder er singt lustige Songs, ist ja egal. Also die Ausdrucksmöglichkeiten, das leben zu lassen, sind unendlich. Wenn du jetzt nur von Menschen umgeben bist, die das ablehnen, dann würde ich mir einen anderen Freundeskreis langsam aufbauen und suchen. Weil es gibt genug Menschen, die können das nehmen. Dieser Humor braucht kein Erwachen, um verstanden zu werden. Im Gegenteil, damit sendet man ja Signale aus. Man sendet Signale aus, du darfst, ja. Das ist ja immer dieses Beispielwirkung, die mit dabei ist. Wenn ich der größte Dummkopf sein darf und es mir nichts ausmacht, mich völlig dumm zu geben oder verrückt oder, ja, oder, dann ist ja das auch, hat das eine Beispielwirkung. Du darfst du selbst sein, so wie du bist. Das ist dann für andere die Beispielwirkung. Und wer das nicht sieht, okay, sieht's nicht, aber ich würde mich davon nicht beeinflussen lassen, sondern du bist du und du kannst das frei leben Wenn du das brauchst, dass du es mit anderen leben kannst, dann umgib dich mit Menschen, die das verstehen. Oder das wäre dann ein Wunsch, den ich wahrscheinlich hätte, dass diese Menschen auftauchen und den darfst du ja ausdrücken. Ja, und dann kann es geschehen. Ja.
Linus Luminus, dem du unter anderem TRE empfohlen hast, schreibt: Ja, ist wirklich heftig, kann man eigentlich nur noch Hass nennen, wie ein Dampfkessel kurz vorm Platzen. Wenn ich jetzt hier damit sitze, rührt sich einfach gar nichts. Da sperrt sich etwas total. Und schreibt weiter: Und ja, in München bin ich dabei.
Ah, cool. Ja, da Dampfkessel explodieren lassen. Das Beste, was man tun kann. Also ohne, dass jetzt andere Schaden nehmen, sondern einfach explodieren lassen. In sich total. Reinsterben. Passiert nichts. Also passiert natürlich viel, aber dir passiert nichts. Das, was du bist, dem passiert nichts. Das, was du wirklich bist. Also das darf man sich trauen. Ja, und freue mich auf München dann. Ich weiß jetzt, ich hoffe, ich erinnere mich dann auf deinen Namen, weil mit Namen habe ich es nicht so. Also wenn wir uns da begegnen, kannst du dich ruhig halt auf den Satzung beziehen, damit ich mich dann wieder erinnere.
Jeanette Nicole fragt: Hallo Edgar, hast du noch Kontakt zu Anzi?
Ja. Nicht viel, aber doch, ja.
Okay.
Kurze Frage.
Oliver schreibt: Lieber Edgar, schön, dass du heute hier bist. Kannst du was zu der Lehre von Ramana Maharshi oder Papaji sagen und den Unterschied zwischen dieser Lehre und der Lehre des Kriya Yoga Kundalini Aufstieg?
Ei, puh. Also ich unterscheide schon ganz subtil. Schon noch zwischen Ramana und Papaji, auch wenn der Papaji sein Schüler war. Aber jeder hat seinen eigenen Geschmack. Sie sind natürlich sehr ähnlich und so. Aber trotzdem haben sie auf unterschiedliche Weise auch gewirkt. Der Papaji war zum Beispiel sehr stark im Vordergrund in seiner Arbeit, wenn er auf das Selbst verwiesen hat, wenn man das jetzt so nennen mögen. Dass er den Menschen sagt, du bist es schon. Und das hat bei wirklich vielen gefruchtet. Allein schon aus dem Grund, weil viele ja, das muss man eben auch betrachten, viele zu Papaji gekommen sind damals aus der Osho-Szene, viele Sannyasins, also viele der, auch der sogenannte Erwachten bei Papaji waren vorher auch Sannyasins bei Osho und es scheint so zu sein. Also wenn ich das so betrachte, dass da viele schon reif waren, der Apfel ist reif und das habe ich ja immer wieder gespürt, wenn zu mir welche kommen und es hat ja schon Fälle gegeben auch, wo welche erwachen und da hat man als der dabei ist oder also als sogenannter Meister oder als Helfer dabei ist, wenn jemand erwacht, im Satsang, wie auch immer, ist es eigentlich für einen selber das Gefühl, also für mich. Als wäre einfach der Apfel schon reif. Ja, man macht gar nichts. Also im perfekten Zustand macht man überhaupt nichts. Also da wird nicht an einen Grashalm gezogen oder einen Baum geschüttelt, dass der Apfel runterfällt, sondern der ist einfach reif. Der macht es selbst sozusagen. Und solche Menschen sind damals wirklich auch zu Papaji gekommen. Und das war, dadurch ist dieses richtig Peng, 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 einer nach dem anderen. Und es hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, und da haben wir jetzt schon eine kleine Brücke in Richtung Kundalini zumindest, noch nicht Kriya-Yoga, aber Kundalini, was ja stark schon bei Osho auch Thema war, dass die Menschen da schon von der Kundalini auch schon recht gebeutelt waren, also auf der Ebene auch reif waren. Und da hatte es Papaji einerseits leicht und die andere Seite ist, dass Osho es wahrscheinlich selbst erschwert hat bei den Menschen, weil Osho, ich liebe ihn, ja, und bin ja selbst ein Yasin gewesen quasi, 2 Tage. Und gerade dieses Menschliche, gerade die Fehler, gerade die Schatten, die wir haben und gerade die menschlichen Seiten machen alles so liebenswert, ja, weil man sieht auch bei solchen Menschen das Menschliche. Und Osho hatte halt ein Problem, andere Erleuchtete neben sich zu dulden. Er hat zwar das Erleuchtung verkauft und versprochen, aber trotzdem konnte quasi neben ihm ja eigentlich keiner erleuchtet werden, weil er der Einzige so war, und das war vielleicht sein Schatten ein bisschen, nicht? Und das hat Papaji gelüftet. Ja, das war da die Aufgabe und das Tolle an der Lehre. Und Ramana war dann gar nicht so. Also bei Ramana sind nicht massenweise die Westler kommen und alle erwacht. Das war bei Papaji, aber bei Ramana weniger. Und er hat jetzt nicht auf das Selbst verwiesen in dem Motto, du bist es schon. Auch wenn das auch Teil seiner Lehre war, sondern er hat schon eine Technik gelernt, zu schauen, wer da fragt, zu schauen, was mal alles nicht ist, also auf das Selbst direkt zu verweisen, oder da gibt es die Geschichte, wo der Uchi Krishnamurti zu Ramana kam, ganz entsetzt war, dass der Ramana einfach im Ashram in der Küche ist und Karotten schneidet, und der Uchi hat sich vorgestellt, der sitzt den ganzen Tag auf seinem Thron und meditiert, oder sonst irgendeine Vorstellung. Uchi war da noch ein Sucher und war entsetzt, dass er da den Mann findet, der da Karotten selber in der Küche schneidet für die Suppe. Aber dann hat er ihn schlussendlich gefragt, kannst du mir geben, was du hast? Ne? Und da hat Ramana gesagt, ja, kannst du es denn nehmen? Ne? Das war so seine Antwort, und Uchi ist dann wütend davon. Aber ne, Papaji hätte es so nicht gesagt. Papaji hätte dann wahrscheinlich gesagt, ja, du hast es ja schon. Also es gibt da verschiedene Sachen, Methoden zu lehren. Was jetzt Kundalini betrifft, hat ja auch bei Ramana eine Rolle gespielt. Ramana zum Beispiel wird in Indien ja nicht so als einfach nur Advaita-Ding verehrt, sondern als Heiliger von den Indien, als Heiliger und als großer Yogi, obwohl er gar nicht viel Yoga machte. Aber für Inder ist Ramana ein Yogi. Und es hat da eine Phase gegeben, wo Tantriker in seinen Ashram kamen. Und da hat er sich dann auch 2, 3 Jahre mit dem Phänomen Kundalini sehr wohl auch auseinandergesetzt. Also das war schon auch Teil, da war schon auch ein Teil, ja, der da Interesse hatte an diesem Phänomen und es wahrscheinlich auch selbst erlebt hat, weil das ist ja immer eine Frage, ob man eine Lehre kennt, ob man das überhaupt Kundalini nennt, ob man das überhaupt Kriya-Yoga nennt. Kriya-Yoga sind ja nur Übungen, die dorthin führen. Das ist, also wenn ich Kriya-Yoga hernehme, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang mit Papaji und Ramana, weil die haben Jnana-Yoga unterrichtet sozusagen, das Yoga des Selbstes. Das ist einfach eine andere Yoga-Richtung, eine, die mehr mit dem Kopf, mit dem Verstand funktioniert, mit der Selbstbefragung, ist einfach eine andere Richtung von Yoga. Jnana-Yoga nennt man das. Und der Jnana-Yogi ist ein Nani, der ist dann quasi einer, der ein erwachter Yogi ist. Aber auch Ramana wird als Yogi angesehen. Und Kriya-Yoga ist halt eine andere Yoga-Richtung. Aber ob man jetzt diese aufsteigende Energie, die einen auslöscht im Kopf, zum Beispiel Kundalini nennt oder nicht, das ist ja je nach Yoga-Richtung oder je nach spiritueller Richtung verschieden. Und bei Ramana war es zum Beispiel so, dass er als 17-Jähriger sein Erwachen hatte. Und bevor er erwacht ist, hat er sich auf den Boden gelegt und ganz tief nachgeschaut, wer jetzt sterben könnte, weil er in einem Sterbeprozess war. Das heißt, Ramana hatte plötzlich irrsinnige Angst zu sterben mit 17. Das war die Phase, wie er schon zum Arunachala gegangen ist, zum Berg, von seinen Eltern weg, von der Schule weg. Und da dann eine ganz starke, oder war es noch bei seinen Eltern, wo das war? Und dann hatte er ganz stark das Gefühl, er müsste jetzt sterben. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eine energetische Erfahrung war, dass da wirklich in ihm auch etwas passiert ist im Körper, wodurch er dann geglaubt hat, jetzt muss er sterben. Und auch bei mir hat es sich auch ähnlich angefühlt, als wie eine Herzexplosion, die geschehen ist, als die Kundalini hinten aufgestiegen ist, habe ich vorne eine Herzexplosion gehabt. Das hätte auch als Herzinfarkt oder sonst was gedeutet werden können. Quasi diese Explosion im Herzchakra. Und ich kann mir gut, und ich hatte auch Todesängste. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei Ramana da eine energetische Erfahrung auch mit dabei war. Er hat es dann so gelöst, dass er sich hingelegt hat, völlig flach, und sich dem hingegeben hat. Eigentlich völlig das Gleiche, was man ihm dann tut, am besten. Sich der Energie dem hingeben, nicht weglaufen, es nicht weghaben wollen. Er hat es dann zugelassen und hat sich gefragt, wer stirbt überhaupt? Das war dann seine Frage. Ist da überhaupt jemand da, der sterben könnte? Und das war quasi Ramanas Erwachen. Und daraus ist dann seine Lehre entstanden, die er anderen weitergegeben hat. Fraget nach, ob da überhaupt jemand ist. Wer ist denn das überhaupt, der da denkt? Wer ist denn, der die Frage stellt? Wer ist denn überhaupt, der da sterben könnte? Das war dann seine Lehre, die er daraus gemacht hat. Und das Skurrile ist, ich glaube, er hat sicher Tausenden diese Empfehlung gegeben, diese Frage zu stellen, wer bin ich? Das war sein großes Ding, wer bin ich? Und ich glaube nicht, dass bei Tausenden Erwachen geschehen ist, im Gegensatz zum Babaji, wo viele hinkommen sind. Ja, werden es vielleicht eine Handvoll bei Ramana gewesen sein. Und das ist auch dieses Phänomen, dass das, was einen selbst zum Erwachen bringt, sei es Kundalini, sei es die Frage, wer bin ich, sei es Selbsterforschung, sei es die Erkenntnis des Nicht-Selbstes, also zu erkennen, ich bin all das nicht. Egal, von welcher Ecke man kommt, hat sich schon gezeigt, dass zwar jeder dazu neigt, in seiner Lehre als Meister, als Lehrer, die eigene Erfahrung versuchen weiterzugeben und zu sagen, ja, wenn es bei mir funktioniert hat, müsste es bei den anderen ja auch funktionieren. Aber es zeigt sich, glaube ich, fast bei jedem zu 90%, dass es nicht so ist. Also, dass es gar nicht so leicht übertragbar ist. Dennoch geschieht es dann bei einigen, weil man halt der richtige Lehrer für diese Methode natürlich ist. Aber dennoch passiert es nicht bei jedem, sondern höchstens, ich weiß nicht, wenn ich sage 10%, kann sein, dass das viel zu hoch gegriffen ist, wo es funktioniert. Und bei den anderen nicht. Die sind dann bei einer anderen Lehre und einer anderen Methode besser aufgehoben. So funktioniert Spiritualität, so funktioniert der ganze Weg. Viele Wege führen nach Rom. Am Ende erkennt man, dass alle Wege schon in Rom geschehen sind, dass man schon längst in Rom war und all der Weg, ob es Kundalini ist, ob es Kriya-Yoga ist, ob es die Frage, wer bin ich ist, war alles nur Teil des Weges. In dem Augenblick, wo der Weg endet, war das alles Illusion. Man durchschaut diesen kosmischen Joke jetzt wieder, dass man erkennt, ich war schon längst in Rom, ich bin Rom. Ja. Da kann man dann drüber lachen und viele gehen auch in den Reflex, dass dann sagen, jeder spirituelle Weg ist Humbug. Ja. Auch der eigene. Ja. Auch das ist total okay. Und trotzdem gehen die meisten halt irgendeinen spirituellen Weg. Der dürfte schon dazugehören. Aber es gibt nicht den einen richtigen Weg. Es gibt nur deinen Weg, egal wer sich da jetzt angesprochen fühlt. Und dieser Weg ist einzigartig und da gehört alles dazu. Da gehört der scheinbare spirituelle Weg dazu, da gehören die Techniken dazu, da gehört das Loslassen des Weges am Ende ganz stark dazu, da gehören aber auch Therapien dazu, da gehört das profane Leben dazu, da gehört Sport dazu, da gehört Sex dazu, da gehört berufliche Verwirklichung dazu. Alles, dein ganzes Leben ist dein Weg. Ja, am Ende ist dein ganzes Leben dein spiritueller, einzigartiger Weg. Ja, und genau der hat dann dorthin geführt oder auch nicht. Was auch wurscht ist, weil du ja sowieso schon Rom bist. Also es braucht niemand erwachen, du bist schon das eine. Ja, du bist jetzt schon, egal ob man es weiß oder nicht, du bist es. Es gilt für jeden. Ja, also es gibt nichts zu verpassen. Ja.
Gudrun fragt, es steht schon der übernächste Termin für Shaktipat fest. Gibt es einen ungefähren Rhythmus für die Veranstaltung mit Shaktipat?
Ja, dann übernächste steht auch fest und der überübernächste. aber der Rhythmus ist alle 2 Monate, jetzt in München. Es kann sein, dass andere deutsche Städte dazukommen. Da bin ich ganz offen, wenn wer will oder irgendwo was organisieren will und so. Jetzt haben wir eben dann im April auch am Bodensee den Retreat. Aber der nächste dann in München ist am 18. und 19. Mai. Und der übernächste ist am 20. und 21. Juli, also alle 2 Monate. Und immer am ersten Tag ist Satsang und am Abend Tanzen, das nennen wir dann Celebration, Dance Celebration, diesmal nicht, weil da sind wir in einem anderen Raum, da sind wir nicht in der Roten Fabrik, sondern in Lachdach Pling heißt es. Und da haben wir den Abend nicht mehr dazu gekriegt, aber sonst ist am Abend dann am Samstag auch Tanzen, freies Tanzen, ekstatisches Tanzen. Und Sonntag ist dann immer Shaktipat. Mit 3 Terminen kann man sie frei wählen, weil es war zu viel und es ist ja blöd, wenn die Leute 6 Stunden warten, bis das drankommen, sondern man hat 3 Blöcke und da kann man dann frei kommen, zu welchem Block. Das steht auf meiner Homepage. Jo.
Christopher Griegert fragt, kannst du etwas zu Gefühlen von Hass und Zorn sagen?
Fangen wir lieber mit dem Zorn an. Weil beim Zorn gibt es den göttlichen Zorn. Ne? Das sind ja alles so Gefühle, die schlecht bewertet sind. Wieso wie Wut oder Traum, je nachdem. Die einen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins, oder wie war das? Und man will nur die einen haben. Und bei Zorn gibt es ja wenigstens göttlichen Zorn. Der ist dann gerecht. Aber es sind einfach nur Gefühle. Es sind Gefühle, auch Hass. Quasi Hass ist ja dann schon. Manche sehen ja Hass als Abhandensein von Liebe, aber so ist es ja nicht, sondern Hass ist schon ein eigenes Gefühl, was vielleicht aus einer Ablehnung der Liebe heraus entsteht, weil man nicht geliebt wurde. Also da gibt es ja immer Gründe psychologischer Art, die dahinter sind. Aber wenn man ganz genau, wenn ihr das jetzt alles das Psychologische weglässt, da kann man ja zum Therapeuten gehen oder psychologische Bücher lesen, um das zu verstehen. Aber wenn man es aus, und darum fragst du ja mich, aus der spirituellen, aus einer höheren, absoluteren Sicht sieht, sind das alles nur Etiketten, die man drüber hängt. Ja, du hast da eine energetische Regung, Energie, die sich bewegt im Körper, Energy, Motion, Emotion, Emotion, ja. Das nennt man dann Emotion, aber in Wirklichkeit ist das einfach eine starke energetische Regung im Körper. Wie auch immer die ist. Und in unserem menschlichen Leben, im sozialen Leben, in der Psychologie auch, wird dann ein Etikett draufgeklebt, auf diese Energie. Die nennt man dann mal Angst, mal nennt man es Wut, mal nennt man es Liebe, mal nennt man es Freude, mal nennt man es vielleicht sogar Hass. Aber in Wirklichkeit sind das Regungen, wo diese Energie, und für mich ist das immer dieselbe Energie. Für mich ist das alles Kundalini. Oder Shakti, wenn man so will. Shakti in uns, die eine Energie. Lebensenergie, die sich ausbreitet. Die gestaut ist, die blockiert ist, die sich durcharbeitet, die getriggert ist, die irgendwo durch ein Trauma geschockt ist und nicht frei fließen kann. Das ist alles für mich diese eine Energie. Und welches Etikett man drüber kleben hat mit dem Geschmack dieser Energie zu tun. Und dieser Geschmack hat aus der yogischen Sicht, und die ist für mich schon sehr nah an der Wahrheit als Konzept, aber es beschreibt halt wirklich recht gut das, was ist, hat das mit Chakren quasi zu tun. Und da haben wir dann zum Beispiel im dritten Chakra haben wir Freude, haben wir Wille, haben wir aber auch Macht und haben wir auch Wut. Ja, im vierten Chakra Herz, da haben wir Traurigkeit und Liebe. Im zweiten Chakra, wo die Lust zu Hause ist, die Sexualität, haben wir aber auch jedes andere Lustempfinden, auch was Essen, Gier, solche Dinge betrifft, Genuss. Und es sind verschiedene Geschmäcker dieser einen Energie. Und ob sich das dann zum Beispiel als Hass oder Liebe zeigt, das ist dann oft auch einfach eine Art, ja, Blockierung, wo diese Energie nicht frei fließt oder wo ein Trauma passiert ist, was diesen freien Fluss erschüttert hat, das Urvertrauen erschüttert hat, was auch immer passiert ist. Aber ich bin nicht der, der das dann werten würde. Sondern da geht es dann für mich immer darum, egal wie sich das zeigt, diese Energie dann zu spüren. Egal, wo man jetzt sagt, ist das jetzt eine Leerheit, ist das eine Fülle, ist zu viel davon der Energie oder zu wenig. Das ist alles egal. Es geht einfach nur um Spüren. Und auch der Hass will gespürt werden. Auch der will da sein dürfen. Ja, da geht es nicht darum, irgendwie was drüber zu stülpen, was Scheinheiliges, aller ich hasse nicht. Weil es ja verboten ist oder schlecht ist oder wie auch immer, sondern all diese Gefühle ohne Wertung zuzulassen. Ja. Da gibt es keinen Schuldigen. Es ist einfach passiert, dass das bei dir im Körper drinnen ist, warum auch immer. Und das zu fühlen ist die einzige Rettung, da durchzugehen und das radikal zu fühlen, auszudrücken, wenn es nicht gefühlt werden kann, wenn ich nicht rankomme oder wenn zu viel ist, dass das Fühlen mich überflutet, dann ist halt noch wichtig, in den Ausdruck zu gehen, eben so quasi aus meiner Sicht körpertherapeutische Dinge zu machen, wo ich in der Katharsis gehen kann und das ausdrücken kann, rausschreien kann sozusagen, rausweinen kann, rausschlagen kann mit irgendeinem Polster oder irgendeinem Boxsack oder whatever. Das ist dann wichtig, um es aus dem Körper rauszubekommen. Aber da ist keine Wertung da, dass was schlecht daran ist. Es ist völlig egal, wie es reinkommen ist. Es braucht nur ausgedrückt werden. Ausdrücken heißt ja auch rausdrücken, sozusagen, oder so die Energie so wenig, so viel auszudrücken, dass am Ende dann nur mehr so viel da ist, was dann gespürt werden kann. Wo das Gespürte dann, was dann klein genug ist, um es mit Spüren allein quasi zu verdauen und zu integrieren und zu schauen, wo ist denn das herkommen. Die ganzen Erklärungen, wo das dann herkam und was da psychologisch gelaufen ist, die passieren dann ohnehin von selbst. Wenn es vollkommen transformiert ist, wenn es vollkommen durchfühlt worden ist, zeigt sich die Lösung sowieso. Die ist dann eigentlich nur mehr eine Zugabe für den Verstand. Mehr ist es nicht. Dass man dann weiß, warum ist das gewesen, warum habe ich gehasst. Aber du darfst auch hassen. Wenn Hass das ist, was da ist, dann ist Hass da. Wenn Zorn das ist, was da ist, ist Zorn da. Aber es muss jetzt nicht gegenüber einem anderen ausgedrückt werden, sondern es reicht, wenn du es gegenüber der Luft ausdrückst, wenn du es so im Boxsack ausdrückst, wenn du es ins Bett reinschreist. Aber drück es aus, schrei es raus, weine es raus, trommel es raus, tanze es raus. Ja? Das bringt es aus dem System raus und dann geht es da besser damit. Und beim nächsten Mal kannst du es dann fühlen. Ja, da ist dann kleiner geworden und dann fühlst du nur diese Energie und in Wirklichkeit ist in all diesen sogenannten Emotionen dieser Rohdiamant von Glückseligkeit. Ja, also man hat nicht zu Ende gefühlt, wenn es sich nicht am Ende in eine Art glückseliges Gefühl auflöst. In ein seliges Gefühl, was sich dich erfüllt und wo du etwas wieder zu dir zurücknimmst und das Gefühl hast, ganz geworden zu sein und es verdaut zu haben, ja, gegessen zu haben, dieses Gefühl. Solange das nicht ist, hat man es nicht komplett durchfühlt. Und dann ist kein Thema mehr. Ja, dann ist integriert. Ja, dann darf das so sein, wie es ist. Und dann ist es nur mehr reine Energie, ohne diesen Etikett. Ja.
Die Petra schreibt, ist es dir auch passiert, dass in der Param-Advaita-Phase der Verstand im Kontakt mit bestimmten Menschen wieder angefangen hat, das Leben aus der Energie heraus wieder zu deckeln? Inzwischen versuche ich, Kontakte mit Menschen zu meiden, die mich so sehr triggern und es sehr eng in mir wird.
Ja, für mich war das eigentlich so, dieses Menschsein so zu erfahren, wie es ist, ohne, da können schon solche Erfahrungen, ist schon zu lang her, 20 Jahre oder länger. Aber das Menschsein wird dann so erfahren, wie es eben ist. Egal, mit allem, was dazugehört. Also da darf auch Leid sein, da darf auch da dürfte auch, sage ich, Enge sein. Ich kann mir jetzt nicht erinnern. Vielleicht, wahrscheinlich habe ich schon auch solche Erfahrungen wie du gemacht. Das kann durchaus sein. Das durchmischt sich ja dann mit anderen spirituellen Erfahrungen. Die spirituelle Reise endet ja nicht, sondern im Gegenteil. Die geht ja dann teilweise erst so richtig los. Und da hat es verschiedene Phasen gegeben, wo ich mit Menschen mal mehr, mal weniger konnte. Es hat Phasen gegeben, da musste ich mich von Menschen generell komplett zurückziehen. Es hat Phasen gegeben, da konnte ich nicht mit zwei Menschen gleichzeitig kommunizieren, sondern mich immer nur auf einen einschwingen, weil es so war, als würde ich die Realität des anderen betreten, quasi eins werden in dem Augenblick, wo man Kontakt aufnimmt, eins werden und da dann zum Beispiel zwei verschiedene Menschen irgendwie in einem anderen Bewusstseinszustand sind, war das dann für mich verwirrend, weil ich da quasi hin und her in verschiedene Bewusstseinsebenen gesprungen bin, in dem Augenblick, wo ich nur in die Augen geschaut habe. Aber das legt sich alles. Das sind alles Phasen, die man hindurchgeht. Und es gibt da die gesunde Phase, wo man sagt, mir ist das jetzt zu viel oder mir sind die Verstände zu viel, die scheinbaren Verstände der anderen. In Wirklichkeit ist ja auch der Verstand nur der eine große Verstand und ist ja auch Teil der göttlichen Ebene oder ich sage immer gern der Heilige Geist dazu, der uns durchströmt. Aber auch da habe ich Abgrenzungen gefunden und da gibt es Phasen, wo man dann sagt, okay, ich grenze mich ab und tue mir selbst Gutes und bin lieb zu diesem Menschlein, was ich selber bin. Und achte darauf, was tut dem gut und was tut ihm nicht gut. Und dann gibt es wieder Phasen der Öffnungen. Das ist ebenfalls ein Spiel von Yin-Yang, wenn man so will. Mal so, mal so. Da gibt es nichts Endgültiges in dem Sinn. Diese Reise geht weiter und weiter und weiter. Geht gleichzeitig tiefer, tiefer und tiefer und auch höher, höher, höher. Und das alles zur gleichen Zeit. Breitet sich das aus, sozusagen, die ganze Erfahrungswelt und die Möglichkeiten zu erfahren, mit Menschen zu sein. Da gibt es so viele Möglichkeiten von Einswerdung und auch von Abgrenzung. Und alles ist okay, absolut okay. Und auch jedes menschliche Gefühl ist dann okay. Es ist ja auch eine Therapie für einen selbst. Das ist, muss man ja so auch betrachten, dass das ja auch ein großer therapeutischer Prozess ist, wie so eine Familienaufstellung, die halt Gott für einen aufstellt, da in diesem Universum. Und er nimmt die Möglichkeit, gibt alles aus diesem System, aus dem eigenen Körpersystem zu klären, Schatten, die gesehen werden wollen, immer wieder kann da irgendwas auftauchen. Das sind vor allem Dinge im Schatten, in dem Sinn, dass man irgendwas auf andere projiziert, bei anderen bewertet und dann erkennt man, das hat man selber genauso gehabt. Und so solche Dinge passieren mir jetzt noch. Nicht mehr oft, aber doch auch noch. Also, oder auch, dass es ein kollektiver Prozess wird, das gerade, das steht dann auch bevor. Also dieses Paramadvaita ist ja schon ein Prozess, wo das Menschliche nicht nur angenommen wird, sondern schon auch innerhalb der Evolution, man könnte sagen, in der Evolution mitgearbeitet wird, das Leid aus der Welt zu nehmen. Das ist ja ein kollektiver Prozess, wo es nicht nur auf das, um das eigene sozusagen geht, was da in dem Organismus geschehen ist, an Traumata, sondern auch in den Eltern, Großeltern, Ahnen, Urgroßeltern, es geht ja die ganze Kette nach hinten. Mittlerweile weiß man, das wird auch über die DNA vererbt, Traumata. Also es geht dann auch um diese Themen, es geht um kollektive Themen, es geht auch darum, was geschieht kollektiv gerade in der Welt und gerade jetzt leben wir in einer krassen Zeit, das alles zu spüren, wahrzunehmen, sich da nicht zu verschließen. Also das ist ja ein riesen, riesen, riesen Prozess, der gar nicht so sehr ein persönlicher Prozess ist. Es scheint nur anfangs, wo es um die eigenen Themen geht, wo da, dass da quasi dieser hochkomma persönlicher Anteil geklärt wird und man spürt, was in dem Organismus nur alles drinnen ist. Aber das wird dann mehr und mehr ein kollektiver Prozess, wo dann auch dieser Austausch mit anderen wieder mit reinkommt. Nicht? Weil man gleichzeitig auch mehr und mehr dieses Einssein mit allen, das verliert man ja nicht und mehr sich auch dem wieder öffnet und auch keine Veranlassung mehr hat, da irgendwelche Energien abzulehnen, sondern das alles dann durchlässt. Aber es ist eben der Weg, wie er geht. Und das ist bei jedem anders, anders, andere Aspekte. Also, das passt schon alles. Wenn das jetzt bei dir genauso ist, ja, so soll es genauso soll es nicht sein. Das klingt schon total okay für mich.
Michaela, die zu dem Thema erwachte Kindlichkeit geschrieben hatte, schreibt noch: Danke, dann ist auch Rückzug erlaubt, wenn es gar nicht fröhlich ist mit dem anderen. Danke,
Ja,
Edgar.
genau, sicher, Hugo, ja, absolut. Auch dieses innere Kind will ja auch geschützt werden, es braucht auch deinen Schutz, es braucht deine Erwachsene-Ich, ja, sozusagen, das scheinbare Erwachsene-Ich, um die Erlaubnis zu geben für das innere Kind und braucht auch den Schutz, ja, das darf sein. Du bist dann der dieses innere Kind oder die dieses innere Kind auch beschützt und erstens einmal erlaubt und auch beschützt, damit es da sein darf und nicht wieder klein gemacht oder verboten wird. Das ist dann quasi deine Verantwortung, das zuzulassen und auch zu verteidigen.
Alexander hat eine längere Frage. Lieber Edgar, in der Meditation bemerke ich, wie das Gehirn Gedanken erzeugt und ich bemerken kann, dass diese ganz ohne mein Zutun entstehen. Lasse ich diese Gedanken frei denken, so konstruieren die eigene Gedankenwelt und es fällt in dem Moment schwer zu erfassen, dass diese Welt nur in Gedanken besteht. Es erinnert an die Traumwelt. Frage: Wird beim Bemerken dieses Vorgangs erfasst, dass das Gehirn als Instrument des Bewusstseins die Welt erscheinen lässt? Und wer ist es, der diesen Vorgang bemerkt?
Ja, man merkt, du machst da Gedanken, ja. Ich kenne das von früher so, als ich das bemerkte, genau so ein Vorgang, da hat sich das sehr stark offenbart, dass es diese Gedankenwelt gibt, also dass es scheinbar natürlich nur meine Gedanken gibt, die ich aktiv denke, wo ich den Verstand benutze, egal ob das jetzt im Gehirn geschieht oder sonst wie. Ich bin kein Anhänger der Theorie, dass das alles im Gehirn geschieht. Und auf der einen Seite, also scheinbar ich mache die Gedanken und benutze von mir so mein Gehirn oder was auch immer dazu. Und ich die andere Erfahrung machen kann, wo ich loslasse und die Gedanken dann durchschleifen lasse und sie einfach von selbst entstehen und ich das in dem Sinn nur der Beobachter, der Zeuge bin, der diese Gedanken wahrnimmt als Konstrukt und so ähnlich wie du das beschreibst, fast wie eine Traumwelt, Gedankenfetzen oder schon Gedanken, die durch dich gedacht werden oder in dir erscheinen sozusagen, von wo auch immer, ob das jetzt vom Gehirn ist oder ob das von wo auch immer kommt, wo man da jetzt irgendwelche Felder dafür bemüht oder feinstoffliche Felder, das sind alles nur Konzepte und es ist völlig egal, weil es geht ja um deine Wahrnehmung und umsonst nicht. So wie es das du wahrnimmst, ja, du als das, was Bewusstsein ist, brauchst keine Erklärung dafür, wo Gedanken herkommen. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, die kommen halt von selbst, ja, dann, das ist ja auch so. Egal von wo die kommen. Die ganze Welt als Gedankenkonstrukt, wie gesagt, diese Anschauung, ich kenne die, weil habe nie daran geglaubt, als ich noch Sucher war, aber allein in der Offenbarung dessen, was ich oder wir alle wirklich sind, nämlich reines Bewusstsein und reine Energie und der Verstand und Gedanken da nur innerhalb dessen ein ganz kleiner, subtiler Teil sind und ich die Erfahrung kenne, ohne Gedanken zu sein, völlig ohne Gedanken zu sein, völlig ohne Denker zu sein, aber noch immer bewusst zu sein, noch immer Bewusstsein zu sein, sogar noch immer ein Körper zu sein. Also ich brauche nicht den körperlosen Zustand, obwohl ich den körperlosen Zustand auch kenne, aber ich brauche nicht den körperlosen Zustand, um ohne Gedanken sein zu können. Weiß ich, dass Gedanken eine völlig untergeordnete Rolle spielen. Also es wäre ja völlige Illusion, diesem Konzept halt zu glauben, das existiert, dass die Gedanken die Welt kreieren. So ist es nicht. Sondern die sind Teil davon und es ist wie eine eigene Realität, die mitläuft, quasi oberhalb dessen, was wirklich geschieht, oberhalb der Realität. Aber diese Welt existiert auch ohne Gedanken. Wobei man jetzt sagen muss, was sind Gedanken, muss man natürlich auch sagen, nicht? Wenn jetzt der Gedanke, wenn wir jetzt sagen, wenn du jetzt sagen würdest, nehmen wir her, diese Welt ist ein Gedanke Gottes, das ganze Universum, eine Imagination, wenn wir Gedanke auch als Bild nehmen, ja, und als ein Raum, als Geschehen, als Handlung, ohne Worte. Ja, ich meinte jetzt vor allem Gedanken im Sinne von Worten, diese menschlichen Gedanken, die über etwas nachdenken. Dann könnte ich es eher annehmen. Ja, da wäre ich dann eher bei dir, aber eben am Anfang war das Wort, war ja der Anfang von Ego und der Anfang von Verstand, aber nicht der Anfang der Welt. Aber Imagination, also das Universum ist natürlich schon in dem Sinn eine Imagination. Eine Imagination des Nichts, wo es sich vorstellt, wie es wäre, eine Welt zu sein. So kann man das schon sehen. Und wenn man das als Gedanken bezeichnet, dann ja, dann ist diese Welt ein Gedanke des Nichts, wie es wäre, eine Welt zu sein, eine Vorstellung. Ja, das schon. Aber das hat nichts mit dem menschlichen Gehirn zu tun. Man könnte dann höchstens noch das Universum als Gehirn Gottes betrachten, was übrigens sehr ähnlich ausschaut. Wenn man neuronale Netze anschaut und die Struktur des Universums mit den Galaxien, das ähnelt einander sehr. Ja, und ja, dann kann man das Universum eventuell, das ganze Universum als Gehirn Gottes nur begreifen. Aber das menschliche Gehirn, diese Theorie gibt es ja auch, erzeugt nicht diese Welt, sondern ist nur Teil davon. Und ist für mich eher eine Art Empfänger von Gedanken. Ja, weil ich weiß sehr gut, wie Telepathie funktioniert, dass die permanent funktioniert, dass wir alle auch in Gedanken verbunden sind, permanent verbunden sind. Das heißt, wenn das jetzt alles nur im Gehirn geschehen würde, dann würden wir senden und empfangen, aber das sehe ich auch nicht so, sondern wir sind da alle einfach nur am gleichen Ort, nämlich am Ort des Selbstes, am Nullpunkt, und dort entsteht all das. Und da sind wir halt alle am selben Ort, also bei einer selbst bei einer Telepathie braucht nicht irgendetwas von A nach B gehen, sondern wir sind, A und B sind einfach am selben Ort. Ja, und da meine ich natürlich nicht den Körper, sondern unseren Urgrund. Und dort geschieht das alles. Innerhalb dessen. Und dort sind wir schon eins. Also es braucht gar keine Telepathie von A nach B, um, damit das funktioniert. Ja, damit dieses Phänomen entsteht von Telepathie, sagen wir jetzt einmal. Und das würde schon diesem Konzept widersprechen, dass das alles in einem Gehirn geschieht, weil die Gehirne sind getrennt. In gewisser Weise. Ja. Aber erscheinen sowieso, das erscheint sowieso nur in dem All einen, in dem alles erscheint, in diesem großen Film, in dieser Matrix, wenn man so will, die eigentlich ein Traum ist. Ein Traum des Nichts, wie es wäre, eine Welt zu sein, ein Universum zu sein. Das ist alles, was da ist. Und du bist dieses Nichts. Und dieses Universum. Und nicht nur dieser Mensch, der jetzt da einen Körper hat und ein Gehirn. Ja.
Ja, Alexander und Christopher hatten gleichzeitig geschrieben und auch Christopher fragt, kannst du noch etwas zu Gedanken sagen? Gibt es einen Unterschied zwischen Eingebungen und dem Gelaber vom Verstand?
Ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, ne? Aber von mir aus können wir das nur aufgreifen. Also vorher habe ich unterschieden zwischen Gedanken, die man sich selber macht, wo man über etwas nachdenkt oder einen Denkprozess scheinbar aktiv, also subjektiv fühlt es sich so an, ich denke das und das und das. Und dann gibt es diese Gedanken, die man einfach nur wahrnimmt. Und eine Eingebung ist sehr krass, eine Erkenntnis etc. hat man halt sehr krass das Gefühl, dass es von außen kommt. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt gar kein Außen. Aus absoluter Sicht bist du alles, bist du das ganze Universum und es gibt kein Außen, wo zu dir was kommen kann. Du bist sogar dieser Gedanke, der zu dir kommt. Aber subjektiv als Mensch fühlt es sich halt so an. Und ich kenne das schon so, dass in meinem eigenen Leben würde das nennen, das Unterbewusstsein, welches ja letztlich Gott ist, aus meiner Sicht. Das Bewusstsein ist nur der Teil des Eisbergs, dessen Spitze aus dem Wasser schaut und der glaubt, er kann jetzt den ganzen Eisberg steuern. Das ist dieses, was man oft menschliches Bewusstsein nennt, also nicht das absolute Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein ist so ein Teil, so eine Spitze, die glaubt, das ist das Ego, das glaubt, das bewegt jetzt den ganzen Eisberg, aber der ganze Eisberg, das Unterbewusstsein ist Gott und von dort kommen dann solche Gedanken und solche Erkenntnisse und mit dem kann man auch spielen, zum Beispiel, was ich auch gern mache, wenn ich etwas suche, ich bin ja schon jetzt in einem Alter, wo man auch gern Brillen oder Handys oder solche Dinge sucht im Alltag, weil man nicht mehr weiß, wo man es hingelegt hat. Oder Schlüssel oder sowas. Und da habe ich dann gemerkt, wie gut es funktioniert, wenn ich etwas nicht finde, ich als Bewusstsein, als menschliches Bewusstsein, dass ich es laut ausspreche, dann hört mir Gott zu, also es braucht ja kein anderer Mensch im Raum sein, dann sage ich, wo ist der Schlüssel und dann werden meine Augen mehr oder weniger magisch schon dorthin gelenkt oder mein Körper dorthin gelenkt, wo dieser Schlüssel liegt oder wo dieses Ding. Natürlich könnte man jetzt sagen, das geschieht alles im Organismus und der hört dann auch zu, dieser Teil des Gehirns, das eigentlich weiß, also der unbewusste Teil, der nicht ins Bewusstsein reinragt. Könnte man dieses Konzept auch dazu nehmen, aber das Phänomen gibt es eben und da bin ich aus meiner Sicht halt eigentlich mit dem Ganzen verbunden, welches diesen ganzen Körper auch steuert und der ist dann nur hingegeben, der ist da eigentlich nur eine Marionette des einen. dass ich auch selbst zwar bin, aber man kann sich dann aussuchen, wo man sich gerade scheinbar für kurze Zeit identifizieren möchte. Aber das ist einfach ein automatisches Spiel, was automatisch abläuft. Mal mehr Mensch und mal das Alleine. Vor allem dem Augenblick, wo man die Augen schließt und weg, da bleibt nur das eine selbst übrig. Und dann kann man wieder Mensch spielen, wenn man die Augen aufmacht. Wenn man will. Und dann kann man auch das Spiel spielen, ich denke irgendetwas, ne? Aber letztlich ist alles, was geschieht, schon hingegeben. Alle Gedanken sind letztlich schon hingegeben. Sogar die, die man scheinbar selbst denkt. Also auch jede Erkenntnis. Sowieso, aber auch die, die du glaubst, selbst gedacht zu haben. Auch das ist schon hingegeben. Auch das ist schon zu dir gekommen. Auch wenn es sich so anfühlt, du würdest es tun. Das ist ein Teil der Illusion halt. Jetzt könnte man fast sagen, man ist ein Opfer, ne? Der böse Gott pflanzt einen da Gedanken ein oder die oder sie. Eigentlich ist sie eine sie. Aber ist man nicht. Letztendlich bist du das selbst, aber auf einer höheren Ebene. Auf der absoluten Ebene. Bist du alles, was ist. Das gilt für jeden, nicht nur für den, der jetzt gefragt hat oder so, sondern für jeden, der das hört. Du bist alles, was ist. Absolut alles. Du bist der Vater, die Mutter, der Sohn und der Heilige Geist. Alles zugleich. Und nichts davon. Und nichts davon heißt dann nicht, dass du nichts davon bist, sondern du bist auch das Nichts, das von all dem unberührt ist und all das erträumt. Auch das bist du. Der Sender, der Empfänger und das Empfangene. Das ist das Spiel, was hier gespielt wird, mit dir selbst.
Edgar, ich würde noch einen Kommentar vorlesen und eine letzte Frage.
Okay.
Markus schreibt, du bist einer der wenigen Lehrer, die lehren, wie die vielen energetischen Zustände integriert werden können sollen. Für mich bist du wie ein Spiegel. Danke dafür. Wir sehen uns am Bodensee.
Schön. Danke.
Und Narasimha fragt noch, wie kann ich bei mir bleiben, anstatt mich im Außen zu verlieren?
Jetzt könnte ich es ganz kurz machen und sagen, du kannst gar nicht bei dir sein. Das ist aber wirklich wahr. Ja, der Teil, der du wirklich bist, du bist der Teil, der sich verliert. Du darfst dich auch verlieren, sozusagen. In Wirklichkeit kannst du dich niemals verlieren. Auch im Außen nicht. Du bist der, der wahrnimmt, dass etwas, dass er sich scheinbar verliert und verwickelt. Aber das nimmst du ja wahr. Also bist du immer da, sonst würdest du es gar nicht wahrnehmen. Aber ich verstehe die Frage natürlich auch auf der psychologischen Ebene. Da ist das Übungssache, wenn man das so will. Es gibt genauso spirituelle Richtungen, wo man sich völlig verliert. Ja, im Zen, wenn du einen Bogen abschießt, einen Pfeil abschießt mit einem Bogen, ja, einen Bogen abschießen, das wäre auch was, ne? Nimm meinen Bogen und wirf den zum Ziel. Nee, also wenn du einen Pfeil abschießt mit dem Bogen, du wirst eins mit dem Pfeil, du wirst eins mit dem Weg und du wirst eins mit dem Ziel. Du verlierst dich völlig dabei. Im Außen. Als spirituelle Praxis. Und dann gibt es die andere Richtung, wo du vollkommen zu dir zurückkehrst, vollkommen bei dir bist. Und beides kann trainiert werden. Beides hat, ja, mal so, mal so. Beides ist Weil das hat dann Wert, weil es zeigt dir irgendwann, was du wirklich bist. Das, was du wirklich bist, das ist weder innen noch außen. Und sowohl innen als auch außen. Das kann sich gar nicht hin und her bewegen, in dem Sinn. Das ist nur die Identifikation, dass du mal innen identifiziert bist und mal außen. Aber das, was du wirklich bist, ist der, der da wechselt. Und finde den. Und ansonsten, wenn es da psychologisch wichtig ist, bei dir zu bleiben, das ist eine Übung. Immer wieder zu sich zurückkehren. Immer wieder zu sich zurückkehren. Und nachspüren, vielleicht ein Körperteil kultivieren, wenn du mit dem Außen interagierst, das ist ein Teil deines Gewahrseins. Aber das ist nur eine Phase. Eine Phase während der Reise, wo das sinnvoll ist. Wo ein Teil deines Gewahrseins bei irgendeinem Teil des Körpers bleibt, während er mit dem Außen interagiert. Das kann der Bauch sein, das kann das Haar sein, das kann die Wirbelsäule sein, das kann das Herz sein. Dort, wo du hinspüren kannst und das Gefühl hast, hier bist du zu Hause, hier spürst du dich, dass du da immer wieder so einen Check machst. Und das reicht dann schon, wenn das trainiert ist, so 1, 2 Sekunden checken, so kurz zu sich zurückkehren und da dann verweilen, ja. Und das darfst du auch, während du mit anderen zusammen bist. Wenn die das nicht verstehen, ist das deren Problem. Aber du kannst das auch kommunizieren. Und du kannst versuchen, das zu trainieren. Aber das ist eigentlich nur eine spirituelle Praxis. Aus meiner Sicht ist das nicht notwendig. Weil das, was du wirklich, wirklich bist, das wirst du nie verlieren. Das ist der Teil, der da hin und her springt. Ja, springt da halt hin und her, so what? Werde komplett eins mit dem Außen. Wenn es passiert. Und wenn es passiert, dass du bei dir bist, werde komplett eins mit dem Innen. Mehr kannst du nicht machen. Das ist das Beste, was du machen kannst. Totalität in jedem Moment mit dem, was ist.
Ja, vielen Dank, Edgar, für den schönen Live-Chat.
Ja, danke euch allen. Danke dir, Vaseto, für die Ermöglichung. Danke, Corinna, fürs Vorlesen. Danke euch allen für die Fragen. Namaste.